HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Es ist ein wunderbarer Tag für uns Grüne. So grün war Hessen noch nie.
Viele Menschen haben uns gewählt, gerade aufgrund der Themen, die Sie angesprochen haben. Diesen Sommer hat man erlebt, die Klimakrise ist mitten in Deutschland angekommen.
Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, was ist es so gesund?
Ökologie und Wirtschaft, das schließt sich bei den Grünen absolut nicht aus. Und deswegen kann man auch guten Getrost als Banker zu den Grünen gehen.
Wir sind nicht mehr Kritiker der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft hat sich auch durch unsere Arbeit so sehr verändert. Sie ist quasi auf uns zugewachsen, wenn wir über die Energiewende, Klimaschutz, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gesunde Ernährung und so weiter nachdenken.
Die Grünen sind in der Lage, Stimmungen, Veränderungen in den Bedürfnissen und Interessen eines bestimmten Publikums besser zu erfassen, als die anderen Parteien gewesen sind.
Wir haben eine Haltung im Gegensatz zu anderen Parteien und ja, deswegen ist Grün halt sexy, für jeden einfach.
Wir haben die Aufgabe, ins Zentrum der Demokratie zu rücken und es ist ohne Frage eine neue Rolle für uns, aber eine, die wir suchen und die wir haben wollen.
Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes, ein ganzer Kopf voll Grünes, was ist das so gesund?
Die Grünen, sind das nicht diese mürrischen Gestalten, die vor einem Weltuntergang nach dem anderen warnen, der dann doch nicht kommt? Oder diese verbitterten Gouvernantentypen, die uns das Fleisch, das Auto und das Flirten verbieten wollten? Das war einmal. Heute kommen sie in anderem Gewand daher, sehen aus, als wären sie gerade mal eben am Strand gewesen. Sympathisch, gesund, zukunftszugewandte Lichtgestalten, die uns den Weg in eine ökologische, gerechte, bunte Welt weisen wollen. So sehen das offenbar immer mehr Deutsche. Während die Linke und die FDP kaum vom Überdruss an der großen Koalition profitieren, räumen die Grünen bei Landtagswahlen kräftig ab. Selbst wenn sie vorher mit der CDU regiert haben. Klimawandel und Insektensterben beleben das alte Öko-Thema neu. Die neue grüne Doppelspitze mischt auch bei allen anderen Themen fleißig mit. Und außerdem ziehen die Grünen Anti-Protestwähler an, die in der Partei den klarsten Gegensatz zur AfD sehen. Sie sind die Helden der neuen Mitte, von der Schröder immer geträumt hat. Das sehen übrigens auch die Gegner der Grünen so. Die sagen, naja, das sei eine Partei für das halblinke Juste-Milieu, für selbstgerechte Besserwisser, die dem Rest der Republik Moral predigen, für weltgewandte Vielflieger, die mit der grünen Stimme das ökologische schlechte Gewissen beruhigen. Eine Partei, die inhaltlich so windelweich ist, dass sie mit fast jedem koalieren, mit jedem ins Bett gehen kann. Kann sie, sagt Thorsten Schweinhardt. Hier seine Analyse.
Die Grünen schwimmen auf der Erfolgswelle. Erst in Bayern und jetzt auch in Hessen. Viele sehen die Grünen auf dem besten Weg, eine Volkspartei zu werden. Und das, obwohl Hessens Grünen-Chef Tarek Al-Wazir kurz nach der Bayernwahl schon den Abgesang für die Volkspartei angestimmt hatte.
Ich glaube, was wir gerade erleben, ist, dass es diese klassische Volkspartei, die über Klassen- und Konfessionsgrenzen hinweg ganz viele Leute einsammelt und irgendwo in Richtung 40% geht, dass es die vielleicht so gar nicht mehr gibt.
Wie dem auch sei, zurzeit scheint es, als ob die Grünen sich ein gesundes Selbstbewusstsein leisten können. Man ist sich wohl bewusst, dass man jetzt die Macht hat, die hessische CDU nach sage und schreibe 19 Jahren in die Opposition zu drängen. Zu Beginn der Sondierungsgespräche zeigen sich die Grünen offen nach allen Seiten. Wir sprechen mit allen. Und auch mit uns kann jeder reden. An uns soll's nicht scheitern. Vorausgesetzt, ihr bewegt euch ein großes Stück auf uns zu. Wer das von vornherein ausschließt, dem können wir auch nicht helfen. Die Grünen demonstrieren ein geradezu schamloses Selbstbewusstsein. Frei nach dem Motto, an uns kommt keiner vorbei. Weniger wohlmeinende Stimmen sprechen schon von einer Partei, die sich mit jedem, nun ja, ins Bett legt und die sich in jedem Fall für unwiderstehlich hält. Doch die grüne Selbstwertoffensive verfängt längst nicht überall. Nicht jeder hat Lust, sich die Regierung mit einer derart gestärkten Partei zu teilen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock machte schon klar, wie unrealistisch für ihn eine Ampelkoalition mit Grünen und SPD sei. Hauptgrund: Man hätte dann einen grünen Ministerpräsidenten vor der Nase, der mit Sicherheit Tarek Al-Wazir heißen würde. Auch für ein Jamaika-Bündnis mit den Grünen und der CDU stünde die FDP laut Rock nicht zur Verfügung. In einer Koalition, in der man faktisch nicht gebraucht wird, hätte man keinen wirksamen Hebel, um die eigenen Ziele umzusetzen. Diesen Hebel sehen die Grünen derzeit eher bei sich. Das wird wohl auch deutlichen Einfluss auf die Gespräche mit der CDU haben. Ob es eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen gibt, wird nicht zuletzt davon abhängen, inwieweit die CDU den Grünen bei deren Kernthemen entgegenkommt. Gerade bei Anliegen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden die hessischen Grünen nun deutlich weniger kompromissbereit sein. Eine weitere Runde Schwarz-Grün gilt daher keinesfalls als schon abgemacht, auch wenn die Grünen diejenige Partei ist, mit der die CDU als erstes sondieren will. Diese Gespräche werden wohl auch von der SPD kritisch beobachtet werden. Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat schon erklärt, er habe keine Lust, nur dafür zu sorgen, dass CDU und Grüne gegenseitig den Preis für eine weitere Zusammenarbeit in die Höhe treiben können.
Helden der Mitte, die Grünen, so haben wir den Tag heute überschrieben, denn ein bisschen verwundert reiben wir uns schon die Augen ob des Höhenflugs der Partei. Es läuft so gut wie schon lange nicht mehr für sie. Die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck wollen hoch hinaus und reden von Bündnis oder der Allianz, die sie schmieden wollen. Fast 4 Jahrzehnte nach ihrer Gründung wollen sie die einstige Protestpartei zur führenden Kraft im linksliberalen Spektrum machen, so drückt es Habeck aus. Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler an der Universität Greifswald. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Aus der Chaostruppe von einst ist eine wohlfrisierte Partei geworden. Wie viel linke Politik ist da eigentlich noch drin?
Ja, es ist wahrscheinlich das Ergebnis eines Generationenwandels, was man jetzt bei den Grünen besichtigen kann. Und der Generationenwandel hat sich bei dieser Partei ja auch schmerzhaft, aber rechtzeitig vollzogen, wenn man guckt, dass sie jetzt außergewöhnliche Möglichkeiten hat, sich zu profilieren. Und was man mit den Grünen früher immer in Verbindung gebracht hat, die 68er, die alte neue Linke, die sich aus den K-Grüppchen und was auch immer dann Ende der 70er, Anfang der 80er zusammengetan hat, davon ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Und es ist jetzt doch eine ganz neue Führungsmannschaft und eine jüngere Generation am Ruder, die man nicht mehr so sehr mit alten Kinderladen oder Maoismus-Vergangenheiten treffen kann.
Sind denn die neuen grünen Helden, so wie wir sie genannt haben, jetzt vielleicht auch eher die neuen Konservativen?
Ja, Konservatismus oder konservativ, das ist ja immer so ein schwieriger Begriff, wenn wir sagen, sowas wie konservative Ideologie, wenn wir danach suchen, die gibt es ja eigentlich schon lange nicht mehr. Konservativ, da muss man immer fragen, ja, warum konservativ? Was will man denn bewahren? Und insofern merkt man auch, dass Konservatismus ein gesuchter, ein beliebter Begriff in der politischen Sprache ist. Und wenn jetzt einer der älteren Kämpfen der Grünen, nämlich Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wenn der jetzt in seinem neuen Buch auf die Suche nach einem neuen Konservatismus geht, dann merkt man schon, dass die Grünen sich ganz neue Wählerschaften erschließen wollen. Und sie sind natürlich auch eine konservative Partei. Immerhin haben sie sich schon knapp 40 Jahre gehalten und sie haben programmatisch vor, einige Dinge zu bewahren. Sie sind mittlerweile ja auch Verfassungspartei und liberale Demokraten und wollen vor allen Dingen die liberale Demokratie bewahren.
Sie haben es gesagt, konservativ heißt bewahren. An den Grünen ist vor allem konservativ, dass sie ein linksliberales Grundgefühl der alten Bundesrepublik bewahren, was wiederum die AfD auf die Zinne bringt, die die Grünen als linksgrün versiffte 68er bezeichnen. Das schadet denen aber gar nicht. Profitieren sie sogar vom Aufstieg der AfD?
Ja, sicherlich. Die Grünen sind mentalitätsmäßig und milieumäßig so weit von der AfD entfernt, dass es hier sowieso kaum Wähleraustausch gibt, würde ich mal denken. Insofern können sie vielmehr ganz glaubwürdig vertreten, dass sie am weitesten von der AfD weg sind. Ja, sogar noch weiter weg vielleicht als die Linke, die ja milieuspezifisch auch Wählerüberschneidungen mit der AfD hat. Aber das tut den Grünen ganz gut. Sie kann sich so als Lord Siegel, Bewahrer der liberalen Demokratie profilieren und muss nicht dauernd danach schielen, wie man sich genau jetzt von der AfD abgrenzen soll, wie das die Unionsparteien machen müssen.
Das ist nicht so schwierig. Sie haben es angesprochen, die Grünen haben in den vergangenen Jahren Regierungserfahrung gewonnen. In 9 von 16 Landesparlamenten regieren sie mit. In Baden-Württemberg stellen sie, den Sie gerade schon angesprochen haben, den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das ist so eine Art konservativer Übervater der Grünen. Ist der eigentlich noch eine Ausnahmeerscheinung oder könnte der künftig so als Role Model gelten, weil die Partei immer konservativer wird?
Kretschmann ist schon eine ziemlich unwahrscheinliche Gestalt, wenn man sich überlegt hätte, wenn uns jemand erzählt hätte vor 15 Jahren, naja, Baden-Württemberg wird mal grün regiert, das hätte kein Mensch geglaubt. Aber da sieht man mal, was eigentlich in bestimmten Milieus passieren kann. Und natürlich stellen die Grünen auch Bürgermeister in mittelgroßen Universitätsstädten, aber immerhin auch in Stuttgart stellen sie den Bürgermeister. Kretschmann ist aber gleichwohl eine Ausnahme, weil er eigentlich der letzte übrig gebliebene 68er ist, der noch ein Amt innehat. Und Kretschmann mit seiner Verwurzeltheit im Baden-Württembergischen, der die Rolle des Landesvaters so ausfüllt, dass es gar nicht abzusehen ist, dass er an Popularität verliert, das ist für die Grünen ein Glücksfall. Und man merkt, dass Jüngere wie Tarek Al-Wazir oder wie Robert Habeck ihm doch nacheifern wollen. Ob ihnen das gelingt, das ist eine ganz offene Frage.
FDP, schauen wir auf die nochmal, und Grüne pflegen ja eine ausgemachte Feindschaft. Und dennoch gelang es Robert Habeck in Schleswig-Holstein, eine Jamaika-Koalition mit dem wirtschaftsliberalen Erzfeind Wolfgang Kubicki auf die Beine zu stellen. Sind sich eigentlich FDP und Grüne mittlerweile doch näher, als man zu denken gewagt hat?
Ja, ich meine, bei den Grünen, was immer auffällt, sie sind natürlich eine Partei, die sich, was sozialpolitische Programmatik angeht, was die Frage der sozialen Gerechtigkeit angeht, immer sehr bedeckt halten. Also es ist schon etwas dran, dass sie eine Wohlfühlpartei eines gentrifizierten Bürgertums sind, für dem es ganz gut geht. Das ist jetzt gar nicht so despektierlich gemeint, wie es klingt. Sie haben sich geöffnet zur gesellschaftlichen Mitte hin, aber gleichwohl ist es so, dass die Grünen doch habituell einen ganz anderen Lebenswurf repräsentiert als die Freien Demokraten, die ja doch immer noch mit dem Ruch des Neoliberalismus und der Yuppie-Partei behaftet sind. Insofern ist da doch immer noch eine ziemlich große Spaltung, auch wenn sich Christian Lindner und Robert Habeck mittlerweile in Talkshows duzen. Aber man merkt, die müssen noch einen weiteren Weg zurückgehen, bis sie also wirklich überall koalitionsfähig sind.
Jens Hacke, Dank fürs Erste. Wir hören uns am Ende der Sendung noch einmal. Viele Linke oder die, die sich dafür halten, betrachten die Grünen mit einer gewissen Herablassung als neumodische Vertreter des Juste Milieu, jenem selbstgerechten Mittelstand in der Nachfolge der Französischen Revolution, der zu Recht als Vorläufer des Spießertums angesehen wird. Wunderbar beschrieben in Gustave Flauberts spätem Roman Bouvard und Pécuchet.
Mit der Republik war es wohl bald zu Ende. 3 Millionen Wähler waren vom allgemeinen Wahlrecht ausgeschlossen. Die Kautionssumme der Zeitungen wurde erhöht, die Zensur wieder eingeführt. Von Feuilleton-Romanen wollte man nichts wissen. Die klassische Philosophie galt als gefährlich. Die Bürger predigten das Dogma der materiellen Interessen, das Volk schien zufrieden. Die Landbevölkerung fand den Weg zu ihren alten Herren zurück. Herr de Favergé, der im Kreise Eure Grundbesitz hatte, wurde in die Legislative gewählt und seine Wiederwahl in die Kreisstände des Calvados war von vornherein sicher. Er hielt es für angebracht, die Honoratioren der Gegend zum Frühstück zu bitten. Das Vestibül, in dem 3 Diener standen und den Gästen die Mäntel abnahmen, das Billardzimmer und die beiden durchgehenden Salons, die Gewächse in den chinesischen Vasen, die Bronzen auf den Kaminen, die goldenen Leisten an dem Getäfel, die schweren Vorhänge, die bequemen Sessel, dieser Luxus wirkte auf alle wie eine ihnen erwiesene Höflichkeit. Und als sie das Esszimmer betraten und auf der Tafel auf silbernen Schüsseln, die Braten vor jedem Teller, die Reihe Gläser, auf dem Tisch verteilt, die Hors d'œuvre und in seiner Mitte einen Salm sahen, ging ein Lächeln über alle Gesichter. Und während ein Gang auf den anderen folgte, Huhn in Brühe, Krebse, Champignons, Gemüsesalate, gebratene Lerchen, wurden viele Themen besprochen. Das beste Steuersystem, die Vorteile einer Bewirtschaftung im Großen, die Abschaffung der Todesstrafe, wobei der Unterpräfekt sofort den reizenden Ausspruch eines geistreichen Mannes zitierte, die Herren Mörder mögen nur den Anfang machen.
Wohlgenährt und kunstfeindlich, die Vertreter des politischen Pragmatismus in Gustave Flauberts spätem Roman Bouvard und Pécuchet. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag über die Helden der Mitte, über die Grünen. Einer dieser Helden ist Tarek Al-Wazir, Vizeministerpräsident in Hessen, studierter Politologe, einer, der sein Glück im Moment kaum fassen kann. 19,8% für die Grünen in Hessen nach der Landtagswahl. Die Zeit schrieb kürzlich nach einem Wahlkampfauftritt über ihn. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man ihn für einen Banker in einem Film halten. Einer, Zitat, dieser Typen, die in einem der Finanztürme der Stadt das jubelnde Team auf den nächsten Megadeal einschwören. Zitat Ende. Ariane Focke.
Besser könnte es für den grünen Spitzenkandidaten und Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir nicht laufen. Mit seiner Partei holte er das beste Ergebnis für die hessischen Grünen überhaupt, 19,8%. Mit dem hauchdünnen Vorsprung von 94 Stimmen wurden die Grünen sogar zweitstärkste Kraft im hessischen Landtag, noch vor der SPD. Tarek Al-Wazir hatte am Wahlabend sogar gleich doppelt Grund zur Freude. Als der Wahlkreis Offenbach-Stadt ausgezählt war, stand fest, er holte das Direktmandat. Das war den Grünen zuvor noch nie in Hessen gelungen. Bislang holten nur CDU und SPD die Direktmandate. Verliert er da vielleicht die Bodenhaftung?
Ich bleib durchaus auf dem Boden, aber natürlich freue ich mich wahnsinnig drüber, dass wir erstens an die 20% rangekommen sind, dass wir also unser Ziel erreicht haben, die Grünen so stark zu machen, dass an uns keiner vorbeikommt in der Landespolitik. Und natürlich bin ich überwältigt. Und wenn ich das mal so sagen darf, dass ich meinen Wahlkreis Offenbach gewonnen habe, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das bedeutet mir persönlich auch sehr viel.
Und es sollten sogar noch 4 weitere Direktmandate an diesem Wahlabend für die Grünen folgen. Schon vor der Wahl hat sich durch Umfragen abgezeichnet, dass dies eine Rekordwahl für die Grünen werden könnte. Rechnerisch ist es auch immer noch möglich, dass Tarek Al-Wazir Ministerpräsident wird, und zwar eines grün-rot-gelben Bündnisses. Laut Umfragen ist er der mit Abstand beliebteste Politiker in Hessen. Immer wieder wurde in der Vergangenheit spekuliert, ob er nicht in die Bundespolitik wechselt. Aber Al-Wazir verzichtete und blieb in Hessen. Und er sagt selbst, als Minister kann er in Hessen mehr erreichen als ein Bundestagsabgeordneter in Berlin. Der gebürtige Offenbacher ist Sohn einer Deutschen, der Vater kommt aus dem Jemen. Mit 14 hat er für 2 Jahre dort bei seinem Vater gelebt. Eine Zeit, die ihn bis heute prägt.
Ich sage immer, das war meine Migrationserfahrung. Ich kam in ein Land, in dem ich wenig kannte, in dem ich die Sprache nicht konnte, in dem alles völlig anders war. Und ich musste irgendwie damit zurechtkommen. Und deswegen habe ich auch so ein gewisses Verständnis dafür, wie es andersrum geht, wenn jemand nach Deutschland kommt, der die Sprache nicht kann, der sozusagen sich mit allem Neuen erstmal zurechtfinden muss.
Politische Erfahrung sammelte Al-Wazir schon sehr früh. Bereits kurz nach seinem Abitur wurde er Vorsitzender der Grünen Jugend in Hessen. 1995 kam er das erste Mal in den Hessischen Landtag, mit gerade mal 24 Jahren. Seitdem sitzt er hier, ununterbrochen. Al-Wazirs Name ist Programm. Minister heißt das aus seiner Vatersprache, dem Arabischen, übersetzt. Er gilt als scharfzüngiger Redner, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Nachdem vor 5 Jahren der schwarz-grüne Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, sagte Al-Wazir, das sei keine Liebesheirat, sondern eine Zweckehe. Eine Schmuseveranstaltung sollte der Hessische Landtag mit diesem neuen schwarz-grünen Bündnis nicht werden.
Dass wir im Hessischen Landtag jetzt nicht in Zukunft mit Wattebäuschen werfen, das wird sicherlich nicht der Fall sein. Aber dass wir doch mehr versuchen, uns mit dem Inhalt zu beschäftigen, also mit dem Sein und nicht dem Schein.
Aber die Regierungsbank ist eben nicht die Opposition. Und so musste auch ein Tarek Al-Wazir in den vergangenen 5 Jahren Koalition mit der CDU lernen, dass er nicht mehr so unbeschwert auftreten konnte wie auf der Oppositionsbank. So manches Mal war es ihm im Plenum förmlich anzusehen, dass er an der einen oder anderen Stelle gerne etwas gesagt hätte. Opposition ist also nicht immer Mist. Aber wer etwas verändern will, der muss in die Regierung, sagt Al-Wazir.
Lohnt sich's? Ja, es lohnt sich. Und würde ich es nochmal machen? Ja.
Und es sieht ganz danach aus, als ob Tarek Al-Wazir dazu wieder die Gelegenheit bekommt. Al-Wazir, der Minister. Der Name ist eben Programm.
Tarek Al-Wazir, den manche schon als neuen Ministerpräsidenten in Hessen sehen, der das erste schwarz-grüne Bündnis in einem deutschen Flächenland einging. Ein Wagnis zwar, aber jetzt offenbar ein Erfolgsmodell. Kürzlich sagte Al-Wazir, ich dachte, wir werden in die Geschichtsbücher als Helden oder als Deppen eingehen. Christopher Blass, Studioleiter im Landtagsstudio Wiesbaden, die Deppen kann man streichen. Jetzt sind sie demnach die Helden. Wie haben die Grünen das geschafft?
Sie haben sicherlich das auf verschiedenen Ebenen geschafft. Ich denke, es sind 3 Faktoren, die besonders berücksichtigt werden müssen. Zum einen einfach der allgemeine Bundestrend. Machen wir uns nichts vor. Auch dieser grüne Erfolg in Hessen ist teilweise auf das zurückzuführen, was in Berlin los ist. Tarek Al-Wazir hat ja offensiv gegen die Große Koalition Wahlkampf gemacht, hat das ja sogar so plakatiert. Und er weiß ja auch, dass in Berlin mittlerweile zwei grüne Bundesvorsitzende am Werk sind, die ja ziemlich populär sind, allen voran Robert Habeck. Natürlich färbt das auch nach Hessen ab. Zweiter Punkt, die Grünen haben hier in der Regierung eine weitgehend solide Politik gemacht und vor allem haben sie ein bisschen, glaube ich, bei vielen Wählern so diesen Eindruck verwischt, sie könnten vielleicht irgendwie unbequem sein, schwierig sein, eventuell auch unberechenbar sein in der Zusammenarbeit mit der CDU. Daraus ist ja überhaupt nichts geworden. Die Grünen waren ja auch in dieser Koalition durchaus ein Stabilitätsfaktor bei allen Schwierigkeiten, die auch miteinander gehabt haben. Aber natürlich haben die einfach sich in diese gemeinsame Verantwortung auch gefügt. Und, das ist jetzt der dritte Punkt, das hat sicherlich auch seine Auswirkung gehabt auf das Wählerklientel. Denn es ist ja auch erkennbar in den Wahlanalysen nach diesem Wahltag, dass die Grünen einen Gutteil der schwarzen Wähler, also der ehemaligen CDU-Wähler, abgezogen haben. Es sind ja ungefähr 100.000 CDU-Wähler zu den Grünen gewandert. Sprich, die Grünen stehen jetzt einfach auch für eine bürgerliche Partei, die man wählen kann.
Bevor wir uns zwei von den drei Punkten noch mal genauer vornehmen, zunächst mal die Frage, Tarek Al-Wazir ist, wenn man den Umfragen glaubt, der beliebteste Politiker Hessens. Warum eigentlich?
Ich denke, es hat was damit zu tun, dass die anderen beiden Politiker, die dann auch immer mit im Töpfchen sind, einfach nicht so populär sind. Bouffier und Schäfer-Gümbel haben zwar passable Werte, aber keine überragenden Werte. Vor allem Bouffier als Regierungschef hat nie einen besonderen Amtsbonus ausspielen können. Und Tarek Al-Wazir hat einfach nicht nur als Minister, sondern letztlich eben auch als der starke Mann der Grünen offenbar die bessere Figur insgesamt gemacht. Wenn man so schaut, welche Glaubwürdigkeitswerte, Kompetenzwerte ihm zugeschrieben werden, das ist schon ganz bemerkenswert. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass die Grünen jetzt nicht mehr nur bei der Frage Naturschutz, Klimaschutz besonders punkten, sondern auch in der Verkehrspolitik. Und das scheint offenbar auch bei den Leuten, unabhängig von der Person, die war ja immer relativ populär, auch gewirkt zu haben.
Zu Punkt 1 von Ihnen noch mal eine Nachfrage. 19,8% haben die Grünen ja bei der Landtagswahl in Hessen geholt. Vor 5 Jahren, ich habe noch mal nachgeschaut, waren es 11,1%. Und damit haben Sie ja, Sie haben es angeführt, in erster Linie von der desaströsen Performance der Großen Koalition profitiert. Das heißt aber doch eigentlich auch im Umkehrschluss, dass Sie letztlich nur Nutznießer waren und nicht für Ihre eigene Politik belohnt wurden, oder?
Ich glaube, das kann man so ausschließlich nicht sagen. Natürlich hat die eigene Politik, ich habe ja versucht, das zu skizzieren, zum Beispiel hier in dieser Landesregierung, auch eine Rolle gespielt. Es ist ja damals so gewesen, 2013, dass die Grünen viele verschreckt haben. Da gab es ja zum Beispiel die Diskussion um den Veggie Day. Die Umfragen waren damals erheblich besser, auch für die hessischen Grünen. Dann sind es eben nur diese 11% geworden. Jetzt hatte man ja auch gedacht, naja, die Umfragen liegen bei 20, vielleicht landen die Grünen dann bei 17. Und siehe da, sie haben weitgehend, sagen wir mal, die Erwartungen auch erfüllt. Und ich würde es nicht nur darauf beziehen, dass eben in Berlin eben die Verhältnisse so sind, wie sie sind, sondern das hat auch zum Teil seine Ursachen hier in der Landespolitik. Aber man darf sich jetzt auch keine Illusionen machen. Das ist volatil, glaube ich. Die Grünen haben sicherlich sich etabliert als Partei, auch als bürgerliche Partei. Manche sagen ja sogar eher im konservativen Spektrum mittlerweile verankert. Aber sie müssen natürlich auch liefern, sprich auch mit der nächsten Koalition, so sie denn kommt, müssen sie natürlich erneut sich der Verantwortung stellen.
Nochmal zu Punkt 2 von Ihnen eine Nachfrage. Sie sagen, das ist eine solide Politik gewesen, die die gemacht haben. Andere sehen das anders und sagen, die haben ihre eigene Linie auch verraten. Stichwort Flughafenpolitik, Nachtflugverbot oder die Enthaltung bei der Frage Untersuchungsausschuss ja oder nein, der den Mord an Halit Yozgat klären sollte, der vom NSU in Kassel erschossen würde. Also was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, es ist von allem etwas dran. Bei der Flughafenpolitik, das hat natürlich viele Anhänger auch enttäuscht und einige sind ja auch dann zu den Linken weitergezogen. Andererseits muss man ganz klar sagen, dass die Grünen hier relativ wenig politischen Handlungsspielraum gehabt haben. Beim NSU, da haben sie sich dämlich verhalten, würde ich auch so sagen. Sie hätten damals ganz klar der Einsetzung des Untersuchungsausschusses zustimmen müssen. Das haben sie verpennt und waren damals noch zu sehr gefangen, auch in der Sorge, es könnte innerhalb dieser Koalition mit der CDU dann zu viel Ärger führen. Man hat schon gemerkt, dass im Laufe dieser Wahlperiode auch die Grünen sich innerhalb dieses Bündnisses zunehmend freier gemacht haben und auch schon mal gegen die Union ein bisschen aufbegehrt haben. Aber in der Anfangsphase, als es zum Beispiel um den NSU-Ausschuss ging, da haben sie sich selbst gefesselt und das war schlichtweg auf jeden Fall negativ. Und dann gab es eben andere politische Punkte, wo ich sagen würde, na, sie haben dann zumindest auch mal ihre Handschrift gezeigt bei der Frage der inneren Sicherheit, zum Beispiel die Ausweisung der sogenannten sicheren Herkunftsländer, haben sie gesagt, mit uns nicht. Deswegen musste Hessen sich enthalten, obwohl die CDU ja eigentlich für diese Ausweisung ist. Also nur zu sagen, sie hätten ihre Linie verraten, das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen kurz gesprungen.
Schauen wir nach vorne. Die Sondierungsgespräche der CDU mit den Grünen unter anderem haben heute in Wiesbaden begonnen. Bislang verlief die vergangene Legislaturperiode, haben Sie auch angedeutet, geräuschlos. Kann man jetzt davon ausgehen, dass es lauter werden wird, die Grünen mehr fordern?
Ob es lauter wird, da habe ich meine Zweifel. Die beiden haben ja vor allem eine Art des Umgangs miteinander gefunden, der einfach, sagen wir mal, den gepflegten Dialog möglich macht bei allen Kontroversen, die es schon mal gibt. Ich glaube allerdings, dass einfach die Grünen, und das haben sie auch schon zum Ausdruck gebracht, selbstbewusster antreten werden. Sie haben jetzt noch nicht offen zusätzliche Ministerposten gefordert, das werden sie aber tun. Und sie werden auch bei bestimmten inhaltlichen Fragen sicherlich mehr im Koalitionsvertrag unterbringen wollen als bisher. Die grüne Handschrift soll auf jeden Fall gestärkt werden, weil sie jetzt die Chance sehen, auch mehr von sich einzubringen. Volker Bouffier kann nicht weiter regieren, wenn er nicht in dieses Bündnis mit den Grünen eingeht. Ob es dann lauter wird, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel. Aber die Kräfte innerhalb dieser Koalition verschieben sich.
Rein rechnerisch wäre nach der Landtagswahl auch ein Bündnis aus Grünen, SPD und FDP möglich, ist aber sehr unwahrscheinlich, weil René Rock von der FDP schon mal gleich gesagt hat, nicht unter grüner Herrschaft. Würden Sie das komplett ausschließen?
Ich würde es nicht komplett ausschließen, weil ich immer sage, nichts ist unmöglich in Hessen. Und die FDP sagt mal so und mal so, auch das haben wir in den vergangenen Wochen erlebt. Allerdings sind die Gemeinsamkeiten zwischen Grünen, SPD und FDP tatsächlich geringer als das, was die Grünen mit der Union sich aufgebaut haben in den letzten 5 Jahren. Ich sage das aber auch unter Vorbehalt. Jeder weiß, es gibt nur eine Stimmenmehrheit. Volker Bouffier bräuchte jede Stimme aus der Koalition. Und in dieser neuen grünen Fraktion, die ja auf 29 Personen angewachsen ist, gibt es viele neue Gesichter. Und da sind auch einige, die auch durchaus ein bisschen skeptisch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der Union sind. Das heißt, dieses Bündnis steht noch nicht. Ich denke, es wird dazu kommen, aber es wird noch ein sicherlich teilweise schwieriger Weg.
Christopher Plass, vielen Dank. Und nochmal zurück zum Juste Milieu, dem selbstgerechten Mittelstand, vorhin beschrieben von Gustave Flaubert. Gut 50 Jahre später hat sich das Juste Milieu gewandelt. In dem Vorwort zu seinem erbaulichen Roman Der ewige Spießer schreibt Ödön von Horvath, der Spießer ist ein hypochondrischer Egoist, der danach trachtet, sich überall feige anzupassen. Er ist es nicht mehr wert, lächerlich gemacht zu werden, denn wer ihn heute noch verhöhnt, ist bestenfalls ein Spießer der Zukunft. Sein ewiger Spießer heißt Alfons Kobler.
Sie fuhren durch Arl. Hier malte Van Gogh, erzählte Schmitz. Wer war das? Fragte Kobler. Ein großer Maler war das, antwortete Schmitz und sperrte sich traurig ins Klosett. Also das ist schon ein fürchterlicher Idiot, konstatierte er wütend. Jetzt kennt er nicht mal meinen geliebten Van Gogh. Bald erschien auch der Pariser Express und bald darauf erschien in ihrer Abteiltür eine Dame und wollte fragen, ob noch etwas frei wäre, aber Schmitz ließ sie gar nicht zu Wort kommen, sondern rief sofort, alle Plätze wären frei. Es dürfte also überflüssig sein zu bemerken, dass diese Dame sehr gut aussah, das heißt, sie war jung, schlank und dabei doch schön rund. Das regte Schmitz natürlich sehr auf. Und auch Kobler war fasziniert. Ägypten durchzuckte es ihn plötzlich, als er dahinter kam, dass alles an dieser Frau sehr teuer gewesen sein muss. Ich habe ja schon immer an die Vorsehung geglaubt, durchzuckte es ihn abermals. Und wenn dieser Schmitz noch so glotzt, gegen mich kommt er. Er stockte mitten in seinen Kombinationen und wurde blass. Denn nun durchzuckte es ihn zum dritten Mal. Und das war direkt zerknirschend. Ich kann ja kein Französisch, also kann ich sie ja gar nicht ansprechen und ohne reden geht doch sowas nicht. So lallte es in ihm. Mit einer intensiven Wut betrachtete er den glücklichen Schmitz, der seinen ganzen Charme zusammennahm und sie ansprach, und zwar perfekt Französisch. Sie hörte lächelnd zu und erklärte dann leise, sie könne nur äußerst gebrochen Französisch. »You speak English?« fragte Schmitz. »Nein, Allemand«, sagte die Vollblut-Pariserin, und da gab es Kobler einen Riesenruck, während Schmitz ganz seltsam unsicher wurde.
Und wenn der Bildungsbürger klein und hässlich ist, dann frohlockt der Spießer. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag über die neuen Helden der Mitte, über den grünen Hype und die Frage, warum ist das eigentlich so? Bei der Landtagswahl in Hessen, haben wir eben nochmal gehört, haben die Grünen der CDU und der SPD fast 200.000 Stimmen abgejagt. Und warum haben die Linke und vor allem die FDP, die zwar auch dazu gewonnen haben im Vergleich zur letzten Wahl, nicht in diesem Maße profitieren können? Die einfachste Antwort wäre, weil dort, wo die Liberalen sein müssen, schon die verhassten Grünen hocken. Katharina Willem erklärt es uns ein bisschen genauer.
Nein, es waren keine schlechten Ergebnisse, die die Linke und die FDP in Hessen einfahren konnten. Die Linke verbuchte mit 6,3% ihr bestes Hessenergebnis, konnte um 1,1 Prozentpunkte zulegen. Die FDP gewann 2,5 Prozentpunkte hinzu. Doch an das Rekordergebnis der Grünen kommen sie nicht heran. Warum nur? In der Talkshow Anne Will hatte FDP-Chef Lindner nach der Hessenwahl keine eindeutige Antwort. Die Grünen, sagte er, kämen cremig daher, ein Jugendwort für gut. Grundsätzlich glaubt Lindner offenbar, dass die Menschen eine Stimmung gewählt hätten.
Das ist eine Partei, die so ein Wohlfühl, einen Wohlfühlansatz hat und davon sehr profitiert.
Doch neben einer Stimmung, für die die Parteien auch stehen, gäbe es auch andere Gründe, warum die Linke und die FDP den großen Parteien nicht im gleichen Maße Wähler abjagen konnten, wie die Grünen es getan haben, sagt Politikwissenschaftler Gero Neugebauer.
Linke wie FDP haben einen begrenzten Zugriff auf die Wähler. Wer links wählt, hat eine bestimmte Vorstellung. Und wenn er dann nicht zu dem Kern derer gehört, die sagen, Welt muss verändert werden, Umverteilung des Reichtums durch den Staat, ist das dafür geeignete Mittel, die gehen nicht zur Linken.
Bei der FDP glaubt Neugebauer, dass es auch mit der Personalie Lindner zu tun habe.
Das schreckt ja möglicherweise mehr ab, als es Zuneigung findet. Der Kandidat der FDP in Hessen hat ja zwar deutlich gemacht, dass er mit Herrn Lindner nicht so viel am Hut hat, aber in den letzten Stunden nach oder in den Stunden nach der Wahl hat er ja auch bewiesen, dass er dessen Beweglichkeit durchaus kopieren kann. Und möglicherweise haben ihm das einige schon vorher zugetraut und deshalb eben nicht so viel zugetraut, dass sie ihm die Stimmen gegeben haben.
Vielleicht ergibt sich aus der Stärke der Grünen automatisch auch die Schwäche der anderen Parteien. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Populismus geht. Die Bertelsmann-Stiftung hatte in einer Studie aus dem September 2018 den Grünen attestiert, dass sie die mit Abstand am wenigsten populistische Partei seien. Das gelte nicht für Linke und FDP, die jeweils am extrem linken bzw. rechten Rand nach Wählern fischten. Prägnantestes Beispiel dafür sei der Umgang mit Migranten und Flüchtlingen.
In der Flüchtlingsfrage tritt die FDP ja wie AfD-Leiter auf. Ja, sie sagt, ja, wir werden durchaus Flüchtlinge akzeptieren, sofern sie für die Wirtschaft notwendig sind, weil wir ja ein Problem haben, Arbeitsplätze zu besetzen. Aber ansonsten haben die auch keine, nach meiner Auffassung, keine Schwierigkeiten, einer bestimmten Deportationskultur zuzustimmen.
So Parteienforscher Neugebauer. Bei der Linken habe möglicherweise die Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht für Verunsicherung gesorgt.
Die Linken leiden möglicherweise eher darunter, dass ihnen manche nicht trauen, weil Sarah Wagenknecht mit ihrer Position, ich bin ja gegen offene Grenzen und wir müssen ja auch eine bestimmte Schutzfunktion ausüben, zu nah an die AfD rangerät und man dann sagt, nee, das wollen wir nicht. Gut, dadurch werden die Linken in Hessen abgestraft, messbar ist das nicht, niemand fragt danach, aber wenn, wie gesagt, Stimmungen wichtig werden und dann reicht solche Stimmung, nämlich eine negative Stimmung, die durch eine leitende Funktionärin der Linken ausgelöst wird, schon aus, um zu sagen, naja, muss nicht sein.
Bei der Analyse der Wählerwanderungen nach der Hessenwahl zeigt sich jedenfalls, die FDP und die Linken haben beide auch ans Lager der AfD Wähler verloren.
Gewonnen und doch verloren, warum die FDP und die Linke nicht so punkten konnten bei der Landtagswahl in Hessen wie die Grünen. Dr. Stefan Merz, Direktor Wahlen bei Infratest DIMAP. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Wer wählt heute die Grünen?
Ja, vielleicht muss man als erstes vorneweg sagen, dass anders als früher, wenn man jetzt mal an die 80er oder 90er Jahre denkt, als die Grünen eben noch ein Bürgerschreck waren, dass mittlerweile die Grünen für weite Bevölkerungskreise attraktiv sind. Also mittlerweile können sich mehr als 2/3 prinzipiell vorstellen, Grün zu wählen. Also da hat sich der Charakter ganz grundsätzlich geändert. Fundamentale Vorbehalte gibt es eigentlich nur noch bei der Generation der vor 68er. Und eben dann, wenn man sich mal genauer jetzt die Wählerprofile anschaut, dann sieht man eigentlich immer wieder ganz ähnliche Muster. Also in den jüngeren und den mittleren Altersgruppen sind die Grünen besonders stark, bei den Rentnern und Senioren eher schwach, bei den Frauen stärker als bei den Männern. Und da sind die Unterschiede am größten, insbesondere bei Wählern mit höheren Schulabschlüssen, also Abiturienten und Akademikern. Da sind die Grünen besonders stark, bei Wählern mit Hauptschulabschluss eher nicht so. Und es spiegelt sich dann auch bei den Berufsgruppen, also vielleicht, wenn man es flapsig formuliert, am ehesten die Schreibtischmenschen sind die Grünen, also Angestellte, selbstständige Beamte, weniger jetzt klassische Industriearbeiter.
Und warum wählen die Grünen? Wegen ihrer Themen oder ihrer neuen Köpfe, die smarter geworden sind und schon lange keine Turnschuhe, sondern eher Budapester tragen?
Ja, also in der Regel werden die Bedeutung der Personen für die Grünen überschätzt. Mhm. Also ja, der Tariq Al-Wazir, der hatte sensationelle Bewertungen für seine politische Arbeit. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber das Wichtige ist für die grünen Ergebnisse eigentlich die Themen. Wenn man sich da mal überlegt, worüber man den Sommer über gesprochen hat, wir haben schon lange nicht mehr über so viel über grüne Themen, also Umwelt, Klima, Ökologie, Nachhaltigkeit gesprochen. Also wenn Sie mal überlegen, Hambacher Forst, Kohleausstieg, der Rekordsommer, Mikroplastik, Bienensterben oder sogar das Dieselthema. Alles Themen, die den Grünen zugutekommen, weil in diesen Themenfeldern vertrauen die Bürger den Grünen mit Abstand am meisten. Und wenn viel über diese Themen gesprochen wird, dann profitieren davon die Grünen.
In der Gründungsphase der Grünen bestand die Anhängerschaft ja vorwiegend aus Studenten und jungen Akademikern. Kann man sagen, wie sich jetzt so die klassische Klientel zusammensetzt? Sie sind schon kurz darauf eingegangen. Ist die jetzt auch in die Jahre gekommen und kann man von einem Ergrauen sozusagen der Grünen sprechen?
Ja, das kann man durchaus, wobei es ist nur die halbe Wahrheit. Also natürlich so wie Joschka Fischer vom Abo-Student zum Außenminister entwickelt ist, sind auch die grünen Studenten der 80er Jahre älter und arrivierter geworden, haben zum Teil Karriere gemacht. Insofern gibt es tatsächlich dieses Ergrauen der Grünen. Was darüber aber gerne bei dem Bild übersehen wird, die Grünen haben es immer wieder geschafft, mal besser, mal schlechter, aber im Prinzip haben sie es geschafft, trotzdem bei den jüngeren und nachwachsenden Generationen weiter attraktiv zu bleiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal an die Hessenwahl denkt, bei den 18- bis 34-Jährigen waren die Grünen stärkste Partei. Und ich sage mal, die wenigsten von denen werden sich an Joschka Fischer überhaupt noch erinnern. Also ja, einerseits sie ergrauen, aber eben, sie schaffen es auch immer wieder, sich für nachwachsende Generationen noch attraktiv zu bleiben.
Mhm. Und sind die Grünen Wähler eigentlich Wechselwähler oder bleiben sie ihrer Partei relativ treu?
Sowohl als auch. Also die Grünen haben durchaus ein sehr solides Fundament an Stammwählern, also solider zum Beispiel als jetzt die FDP. Also im Westen müssen sich die Grünen in der Regel auch keine Sorge deswegen vor der 5%-Hürde machen. Aber so ein Fundament reicht natürlich nicht, um jetzt wie jüngst jetzt an die 20% zu erreichen. Da braucht es natürlich Wechselwähler. Und ob die dauerhaft an die Partei gebunden werden können, ist natürlich fraglich. Was ich ganz interessant finde bei den Wählerbewegungen, also wenn man an die Wechselwähler schaut, in der Vergangenheit war es eigentlich immer relativ eindeutig, dass die Bewegungen so innerhalb der Lager waren. Also wenn die Grünen gewonnen haben, dann kamen sie in der Regel von der SPD. Wenn sie verloren haben, dann haben sie in der Regel an die SPD verloren. Und da hat sich in den letzten Jahren doch ein bisschen was geändert. Da gibt es zunehmend, besonders stark war das in Baden-Württemberg, aber eben jetzt auch in Bayern und Hessen, dass es da auch Bewegungen über die Lagergrenzen gibt. Also die Grünen haben jetzt dieses Mal durchaus in erheblichem Umfang eben auch von der CDU oder in Bayern von der CSU Stimmen gewonnen. Also das ist tatsächlich ein vergleichsweise neues Phänomen.
Das kommt vielleicht, weil sie mit jedem ins Bett gehen, um es ein bisschen brachial auszudrücken, wie wir zu Beginn unserer Sendung schon gesagt haben. Kritiker der Grünen sagen ja, sie seien selbstgerechte Besserverdiener, die dem Rest der Republik Moral predigten und eine Partei für weltgewandte Vielflieger, die mit der grünen Stimme das ökologische schlechte Gewissen beruhigen. Versuchen wir es ein bisschen genauer. Wie sehr hat sich, Sie sind kurz darauf eingegangen, diese soziale Zusammensetzung der Grünen verändert? Gibt es eine Verbürgerlichung der grünen Wähler?
Naja, bis zu gewissen Punkt schon. Ne? Also einfach das Grauen, das hatten wir ja schon auch angesprochen. Mhm. Und natürlich auch, wenn man so breite Erfolge zielt, dann muss man natürlich über die Kernklientel hinauswachsen. Aber gerade zum Beispiel dieser Vorwurf der Besserverdiener, also wir hatten jetzt in Hessen hatten wir zum Beispiel gefragt, wenn man die von den Wählern, die sagen, ihnen persönlich geht, ist die wirtschaftliche Lage eher, also die eigene wirtschaftliche Lage ist eher schlecht. Auch unter denen haben die Grünen 15% gewählt. Also das ist eigentlich mehr ein Vorwurf als oder ein Klischee. Mhm.
Stefan Merz, Direktor Wahlen bei Infratest DIMAP. Ich danke Ihnen. Wir kommen nochmal zum Juste Milieu. So nennen die Gegner der Grünen die Grünen. 150 Jahre nach Flaubert nimmt sich Wladimir Kamina das, was vom deutschen Spießer noch übrig ist, aufs Korn. Jetzt scheint es sich, anders als zu Ödön von Horvaths Zeiten, wieder zu lohnen, den Spießer lächerlich zu machen. Und zwar in seinem ihm angestammten Ort.
Unser Ziel war, einen Schrebergarten in der Nähe unseres Hauses zu ergattern. Alle Freunde und Bekannten, denen wir davon erzählten, lachten uns aus. Sie räumten uns keine Chance ein, in das letzte Bollwerk des deutschen Spießers, die Kleingartenkolonie, einzudringen. Die glücklichen Hütten sahen wie eine gut geschützte Burg aus. Die Lauben waren mit hohen Zäunen und reichlich Stacheldraht gesichert und große Hunde hielten in den Gärten Wache. Mit ein paar Kanonen auf den Dächern konnte diese Anlage problemlos gegen jede feindliche Armee der Welt bestehen. Von weitem schienen die Gärten leer, doch wenn man sich einem Grundstück näherte und über den Zaun schaute, sah man sofort das Hinterteil des Besitzers über den Beeten schweben. Was sie da gerade machten, woran sie arbeiteten, war schwer zu begreifen. Sie krochen über ihre Erde, sie pflanzten ein, sie pflanzten aus, gruben, hakten, bewässerten ihren Rasen oder steckten einfach wie Strauße den Kopf in die Erde, wenn sie Fremde bemerkten. Wenn man über den Zaun grüßte, grüßten sie nicht zurück, als wollten sie sagen, ihr werdet auf euren Platz an der Sonne in dieser Kolonie lange warten müssen, nämlich mein ganzes Leben lang. Denn alles, was ihr hier seht, jeden Millimeter Erde, haben wir mit Schweiß, Blut und Tränen begossen und zu dem gemacht, was es heute ist. Ein Buddelkasten für Erwachsene, die mit ihrer Freizeit in der Großstadt nichts anfangen können. Wir werden natürlich nicht wie diese Verrückten jedes Gräslein persönlich umgraben, träumte meine Frau. Wir werden uns hübsche Gartenmöbel besorgen und eine Grillanlage im Garten aufstellen, dann Freunde einladen, zwischen den Rosen sitzen und feiern. Und im August werden wir das Obst ernten und Konfitüre einkochen.
Und damit ist der erste Schritt dann schon vollzogen. HR2, der Tag. Die Grünen kommen im neuen Gewand daher, vorbei die Zeiten, wo sie uns einen Veggie-Day anhängen wollten und am liebsten gleich eine Öko-Diktatur hinterher. Das neue Personal ist zukunftsorientiert und will uns den Weg weisen in eine ökologische, gerechte und in eine bunte Welt. Und sie tun auch nicht mehr wirklich weh. Sie zwicken höchstens noch ein bisschen, wollen den Ton angeben, nicht nur bei Ökothemen, sondern überall. Das heißt, die neuen Helden in der Mitte sind auf dem Weg zur Volkspartei Anne Görler.
Sie hören Nachrichten vom Westdeutschen Rundfunk. Trotz des Verbotes durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hält der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz an seinen Plänen fest, heute gegen das geplante Kernkraftwerk Brokdorf zu demonstrieren.
Die Wiege der Grünen steht in Brokdorf in Gorleben in Wackersdorf. In den 70er, 80er Jahren toben dort erbitterte Kämpfe gegen die Atomkraft. Dann kommen die Ostermärsche, Menschenketten gegen den NATO-Doppelbeschluss. Umweltschützer, Pazifisten, Studentenschule, Lesben machen Front gegen die Polizei und damit gegen den Staat, gegen die etablierten Parteien. Ab 1980 mittendrin die Grünen, Jürgen Trittin.
Es waren CDU, CSU, FDP und die SPD, die für eine Linie standen, die glaubten, Wirtschaftswachstum sei mit möglichst viel Beton gleichzusetzen, die für Atomkraft waren, die für eine Nachrüstungspolitik waren. Gegen dieses Klima haben wir uns gegründet.
Jetzt sind die Giganten von damals klein geworden und die Grünen sind ihre klare Richtung längst los. Die lautete eigentlich dagegen. Robert Habeck.
Für uns eine neue Herausforderung, das muss man einfach sagen, dass wir mit der Schwäche der anderen eine neue, größere Aufgabe haben, nämlich teilweise muss man ja der Union erklären, was Rechtsstaatlichkeit ist. Und dafür sind wir eigentlich gar nicht gegründet worden.
Wofür wurden die Grünen gegründet? Die Frage ging 1983 an Petra Kelly. Mit Blumentöpfen und Strickzeug saßen die Grünen zum ersten Mal im Bundestag.
Wir werden nicht nur gewaltfreien Widerstand auf der Straße ausprobieren, wir werden diesen gewaltfreien Widerstand gegen Atomarisierung, gegen Außenminister Strauß, gegen Stationierung, gegen frauenfeindliche Politik im Parlament machen, im Deutschen Bundestag.
Das Ergebnis dieser Politik wäre, dass wichtigste Entscheidungen, denken Sie nur an das notwendige Ja zur Kernkraft, zur Energievorsorge, nicht möglich wären. Wir sind hier in einer der schönsten Landschaften Europas. Den Schatz unserer Natur zu erhalten, das ist eine klassische Aufgabe der CDU-CSU.
Helmut Kohl. Ein klares Feindbild, genau wie Franz Josef Strauß. Wie alle Leute mit Anzug, Otto Schily ausgenommen. 1998 sind Strickpullover, Rotationsprinzip, selbstgemalte Wahlplakate, vergangene Romantik. Gerhard Schröder und Joschka Fischer sind Kanzler und Vizekanzler. Im Mai 99 geht es um die deutsche Kriegsbeteiligung im Kosovo, auf dem Sonderparteitag der Grünen in Bielefeld. Die Partei, die aus der Friedensbewegung kommt, legt kein Veto ein. Hätte der Parteitag Nein gesagt zum Kosovo-Krieg, wäre das das Ende gewesen von Rot-Grün und Vizekanzler Fischer.
jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer. Hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor.
Die Grünen waren mal eine kleine Partei. Jetzt sind sie gleich auf mit den Großen von gestern. Heißt, statt Protest, Verantwortung. Robert Habeck und Claudia Roth.
Es war eine Verantwortung, daraus jetzt Politik zu gestalten.
Robert hat oft von Demut gesprochen und ich glaube, das ist wirklich dabei. Du fängst sofort an, darüber nachzudenken, wie können wir dem jetzt gerecht werden. Diesem Vertrauensvorschuss, Verantwortung, die müssen wir jetzt wahrnehmen.
Ja, die Frage muss man sich ernsthaft stellen. Im Moment profitieren die Grünen von der schlechten Performance der anderen, von der gefühlten Ewigkeit einer amtierenden Kanzlerin und dem Wiederaufguss einer großen Koalition, die zerstritten ist und sich im Klein-Klein verrennt. Wir haben zu Beginn der Sendung schon herausgearbeitet, dass die Grünen offenbar eine Partei sind, die quasi Anlaufstelle für all diejenigen sind, die sich eine offene Gesellschaft wünschen, was das im Einzelnen auch immer heißen mag. Aber gehen wir mal davon aus, dass es um Toleranz, um Vielfalt, Multikulturalität und Liberalität geht. Gewürzt mit einer Prise Konservatismus, die Partei als Bewahrerin eines linksliberalen Grundgefühls. Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler an der Universität Greifswald. Versuchen wir mal ein bisschen Strategiehilfe für die Grünen zu geben. Großpartei scheint das neue Wort zu sein, nicht mehr Volkspartei, zu abgegriffen offenbar der Begriff. Wie könnten die Grünen zu einer Großpartei werden, die für alle wählbar ist?
Ja, sie versuchen das im Moment. Ich bin nicht in der Rolle des Strategieberaters, aber man kann genau erkennen, dass sie offensichtlich schon eine Strategie haben und dass sie nach dieser Strategie vorgehen. Wenn man sich allein die Grünen in Bayern anschaut, dass eine grüne Partei einmal enttäuscht ist, nicht von der CSU gefragt zu werden für eine Koalition, das war eigentlich kaum vorstellbar. Also dieses unmittelbare Streben nach Regierungsverantwortung, das ist schon eingepreist im Moment in diese grüne Strategie und der Abbau von Feindbildern. Und man merkt das auch in der geschmeidigen Rhetorik von Robert Habeck, aber auch von Annalena Baerbock. Es geht immer um Zukunft, um Probleme, aber nicht so sehr um die ideologischen Grabenkämpfe der Vergangenheit. Das lässt man alles wie an einer Teflonplatte abperlen. Und insofern haben die Grünen einiges dafür getan, nicht mehr diese verbissene Verbotspartei zu sein, die Veggie-Tage einführen will und immer schon weiß, wie alles laufen soll, sondern die sich auf einen pragmatischen Kurs verpflichten und die zeigen will, wir können das, wir sind gut ausgebildet, wir haben viel gelernt in den Ländern, wir wollen Verantwortung und das ist natürlich ein neuer Kurs.
Die Grünen setzen ja zu diesem Sprung nicht das erste Mal an. Ich habe nochmal nachgeblättert, im November 2010 erschien unter anderem der Spiegel mit einer Titelgeschichte über die neue deutsche Volkspartei. Damals war es unter anderem die Atompolitik, die den Grünen Umfragewerte deutlich über 20% bescherte und damit ging es dann eben wieder bergab. Also ausgemacht scheint da gar nichts, oder?
Ja, nun muss man sagen, dass das Atomthema natürlich auch immer etwas einseitig war. Da konnte man sich drüber ereifern, man war dafür oder dagegen, aber es hatte mit der Lebenswelt der Menschen doch eher wenig zu tun. Insofern war das für die Grünen dann ein Segen, dass diese Atomsache irgendwann auch mal vorbei war, denn das war ein einmaliges Hoch, also man könnte es etwas zynisch als das Fukushima-Hoch bezeichnen. Aber sie hatten auch nicht so viele Themen dann, um nachzulegen. Und darum haben sie sich ja jetzt in der letzten Zeit doch gekümmert und natürlich profitieren sie auch in einem ganz neuen Maße von einer Schwäche der übrigen Parteien, die es ihnen leicht macht, sich als Zukunftspartei zu präsentieren.
Die Frage ist natürlich auch, was auf dem Weg nach oben, wenn es denn immer weiter nach oben ginge, auf der Strecke bleiben könnte. Werden die Grünen eine Partei werden, die sich eben weiterhin für die Belange, ich sag mal flapsig, der Mopsfledermaus einsetzt und natürlich auch das große Ganze im Blick behält? Oder eine Partei, die für alle wählbar ist, aber dennoch Ecken und Kanten hat? Die meisten sind ja schon abgeschliffen. Was denken Sie?
Ich weiß nicht, ob das alles so abgeschliffen ist. Ich glaube schon, dass die ökologischen Fragen und dass die Fragen, die eigentlich unseren Lebensstil betreffen, die immer noch zentral bleiben, für die Grünen weiterhin wichtig sind, nur dass sie nicht mehr mit dieser Priesterattitüde vorgehen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass Habeck und Baerbock ja auch, dass da eigentlich immer auf Pragmatismus gedrungen wird, dass man an den Zielen festhalten will, aber geschmeidigere Wege suchen will und dass man das offensichtlich einer Parteibasis ganz gut verklickert hat. Denn wir müssen uns ja nur erinnern, die früheren harten Kämpfe zwischen Fundis und Realos, die Partei immer zu spalten drohten, das scheint ja wie weggeblasen. Also der Geist des Pragmatismus hat irgendwie eine jüngere Generation ergriffen.
Dazu komme ich gleich nochmal zu den ehemaligen Lagerkämpfen. Mir ist noch eine Sache in den Kopf gekommen. Eine Partei, die für alle wählbar sein will, darf natürlich nicht mehr radikal sein. Also es gab ja mal die Forderung vor 20 Jahren, 5 Mark für einen Liter Benzin. Das ginge überhaupt nicht mehr, ne?
Na, mittlerweile ginge es wahrscheinlich schon, weil, oder wir kommen der Sache ja näher dran. Also gut, wenn wir es jetzt umrechnen mit euch, war länger nicht mehr in der Tankstelle. Aber ich glaube schon, dass die Themen natürlich weiter geblieben sind. Nur man kann sie nicht mit einer solchen Penetranz vertreten. Das haben die Grünen auch schon gemerkt. Ja, und für alle wählbar sein, das kann man ja sowieso nur bedingt herstellen. Aber man muss schon, glaube ich, und darin liegt der Vorteil der Grünen, man muss schon sagen können, wofür man einsteht. Und da haben sie im Moment ja den anderen Parteien doch etwas voraus. Denn das wüsste bei den Sozialdemokraten und bei der CDU, wüsste man das nicht so genau zu sagen, was sie eigentlich wollen, außer ihre Macht zu erhalten und vielleicht zu Sachfragen zurückzukehren.
Ich habe es vorhin angesprochen, in 9 von 16 Landesparlamenten sind die Grünen mitbeteiligt an der Regierung, aber die grüne Landkarte hat nach wie vor blinde Flecken, vor allem im Osten. Im kommenden Jahr sind Wahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Schaffen die das, auch dort zu punkten als originär westdeutsche Partei?
Ja, das ist die größte Herausforderung, da haben Sie ganz recht, denn die Grünen können sich natürlich nicht leisten, so eine Retropartei eines westdeutschen linksliberalen Lebensgefühls zu sein. Und man hat das Gefühl, dass sie in den neuen Bundesländern doch noch auf sehr, sehr große Vorbehalte stoßen. Aber ich glaube, dass im nächsten Jahr, da stehen ja 3 Wahlen in ostdeutschen Bundesländern an, dass da für sie sich entscheiden wird. Da wird es ganz wichtig werden, ob sie da in die Landtage kommen und ob sie da vielleicht profitieren können von dem Hoch, was sie jetzt auszeichnen. Aber das ist im Moment nur eine Momentaufnahme, die für die Grünen erfreulich ist. Aber das wird sehr spannend im nächsten Jahr, gerade in Ostdeutschland.
So, jetzt kommen wir nochmal zu den Realos und Linken, die Sie gerade schon angesprochen haben. Also derzeit scheint es sehr friedvoll bei den Grünen zuzugehen. Aber stellen wir uns jetzt nochmal am Ende unseres Gesprächs vor, die Große Koalition würde platzen. Dann müssten sich die Grünen positionieren. Ginge es dann nicht wirklich wieder los mit den Lagerkämpfen zwischen Realos und Linken?
Ja, immer, auch wenn es um Posten geht, wenn es Dinge zu verteilen geht, wenn es um neue Konstellationen geht, dann können natürlich auch Konflikte aufbrechen. Aber das ist im Moment ja schwer abzusehen. Also wenn Angela Merkel weiterhin Kanzlerin bleibt, aber keiner weiß wie lange, dann würde da unter Merkel wahrscheinlich eine Neuauflage des Jamaika-Projekts theoretisch möglich sein. Aber das will ja Christian Lindner nicht. Und wenn es ein Nachfolger würde, wie Jens Spahn oder Friedrich Merz, dann hätten die Grünen wieder ein arges Problem, weil sie sich dann, obwohl sie auch schon bereit waren, mit der CSU zusammenzugehen, weil sie sich dann mit einem doch eher konservativeren Kurs also arrangieren müssten und das dann auch ihrer Parteibasis vermitteln müssten. Also das sind schwere Prüfungen, vor denen sie da stehen.
Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler an der Universität Greifswald, haben Sie vielen Dank. Pragmatismus aber bitte geschmeidig. Die Grünen, die neuen Helden der Mitte und ihr Höhenflug. Warum das so ist, war uns ein Tag wert. Und wenn es so bleibt, wird es uns vermutlich einen neuen Tag wert sein. Sie können uns nachhören per Podcast oder in HR Info ab 22.05 Uhr oder in der Audio-App. Da sind wir das Original der Tag. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.